Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Kino im Kopf mit Michael Sennhauser. Heute zum portugiesischen Kinojuwel Tabu, mit Charlotte Rampling zum Thriller I, Anna, mit Brigitte Hering zu Stefan Haupts Dokumentarfilm Sagrada und mit einem Gruß zu Jodie Fosters 50. Geburtstag und natürlich auch wieder mit Kurztipps und Tonspur. Bei all der Auswahl ist es ja nicht immer einfach, sich zu entscheiden. Wir helfen gerne dabei. Hier sind die 5 aktuellen Filme, die Sie vor allen anderen sehen sollten. Tabu von Miguel Gomez. Ein großartiges schwarz-weißes Spiel mit dem Kino, der Liebe, dem Kolonialismus und einem Krokodil. Mehr dazu gleich im Anschluss. I, Anna von Barnaby Southcombe. Der Sohn von Charlotte Rampling inszeniert seine Mutter in diesem Psychothriller als gespaltene Frau mit dem großartigen Gabriel Byrne als Gegenspieler. Auch dazu gleich mehr. Lore von Kate Shortland. Eine Nazi-Tochter mit Geschwistern auf der Flucht quer durch Deutschland. Seltsam zeitgenössisch, raffiniert, dramatisch inszeniert, auf Deutsch von einer Australierin. Dans la Maison von François Ozon. Die Wundertüte des französischen Kinos offenbart schon wieder eine neue Facette. Schreibender Schüler verführt Lehrer Kraft seiner Realfiktion. Ein Psychothriller für Serienjunkies. Hiver Nomad von Manuel von Stürler. Schäfchen zählen einmal anders. Nicht zum Einschlafen, nicht idyllisch, sondern als echte dokumentarische Hirtengeschichte aus dem Hier und Jetzt. Wenn Sie die alle gesehen haben, sind Sie gerüstet für die nächsten Tage. Ob Sie es auch für die Vergangenheit sind, das können Sie jetzt gleich selber überprüfen. Unsere heutige Tonspur hat natürlich wie immer einen aktuellen Bezug.
All right, folks. Showtime.
Aus welchem Film stammt der folgende Ausschnitt?
It's your turn to tell me, Clarice. You don't have any more vacations to sell. Why did you leave that ranch?
Doctor, we don't have any more time for any of this now.
But we don't reckon time the same way, do we, Clarice? This is all the time you'll ever have.
Later, now please listen to me. We've only got 5...
No, I will listen now. After your father's murder, you were orphaned. You were 10 years old. You went to live with cousins on a sheep and horse ranch in Montana. And?
And one morning, I just ran away.
Not just, Clarice. What set you off? You started at what time?
Early, still dark.
Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it?
I heard a strange noise.
What was it?
Ja, ich weiß, viel zu einfach. Aber wir alle brauchen hin und wieder Erfolgserlebnisse. Und ich liefere die Auflösung trotzdem, wie gewohnt, am Ende der Rolle. Einfach der Ordnung halber, okay?
Hua!
Seit heute ist in unseren Kinos ein portugiesischer Film zu sehen, der schon bei etlichen cinephilen Filmfestivals auf leise, aber große Begeisterung gestoßen ist. Tabu von Miguel Gomez hat nicht nur den Titel von einem Film des deutschen Stummfilmmeisters Friedrich Wilhelm Murnau, sondern auch die schwarz-weißen Bilder und eine unbestimmte Sehnsucht. Ich habe Tabu gesehen und seinen Schöpfer Miguel Gomez getroffen. Tabu beginnt schon in Schwarz-Weiß mit den leicht komischen, an Tim und Struppi erinnernden Bildern eines weißen Afrikaforschers mit Tropenhelm im Dschungel. Eine Erzählstimme erinnert daran, dass Liebeskummer den Mann in die Tropen getrieben habe.
E por mistérios que o homem não explica, recebem visita de lugares ainda mais longínquos, aquela por quem o coração lhe suplica.
Und schließlich lässt er sich von einem Krokodil fressen, um dem Geist seiner Geliebten näher zu sein. Und seither sind immer wieder Leute der geheimnisvollen Erscheinung einer schönen Frau mit einem melancholischen Krokodil begegnet.
Um Krokodil triste. Melancholico, accompagnato por una dama di altri tempi.
Diese Geschichte ist sozusagen der Prolog. Danach befinden wir uns im heutigen Portugal, in der Gesellschaft dreier alter Frauen, von denen eine bald stirbt, aber nicht ohne noch den Kontakt zum Liebhaber ihrer Jugend gesucht zu haben. Und dieser wiederum erzählt im zweiten Teil des Films die wilde, tragische, im portugiesisch-kolonialen Afrika angesiedelte Liebesgeschichte. Auch das ist inszeniert wie ein Stummfilm, mit Erzählstimme darüber und mit allen Geräuschen von Motoren bis Vogelstimmen, aber ohne hörbare Dialoge. Nach mehr als 100 Jahren Kino können wir nicht einfach etwas reproduzieren, das verschwunden ist wie der Stummfilm, sagt Regisseur Miguel Gomez.
After more than 100 years of cinema, we cannot go back and try just to reproduce today the aesthetics of something that is finished, like silent films.
Man erinnert sich an den Ablauf einer Geschichte, an Details, aber nicht an die genauen Dialoge, sagt Gomez.
You don't have the dialogues. Because of this idea that in memory you don't have this kind of recollection.
In Bild und Ton beschwört Tabu den Traum von einem ursprünglichen, unschuldig staunenden Kino. Aber ohne die Gegenwart dabei zu verdrängen. Das liege an seinem eigenwilligen portugiesischen Gehirn, sagt Miguel Gomez.
Yeah, this is because my Portuguese brain, it works in a very peculiar level. The way it proceeds, I think that things are very mixed up in my mind.
Alles vermische sich in seinem Kopf. Und so geht es auch dem Kinobesucher. Eigene Erinnerungen vermischen sich mit alten Filmbildern und Gefühlen. Die tragische Geschichte einer verbotenen Liebe in den Kolonien lebt vom Widerspruch zwischen einer Out-of-Africa-Sehnsucht und dem Wissen um die historischen kolonialen Realitäten. Miguel Gomez beschreibt das mit einer Art Alkoholmetapher. Indem er zuerst die traurigen Alten im heutigen Portugal zeige, sozusagen das Leben im Katerstadium, und dann die geschönten Erinnerungen ans verlorene Paradies in Afrika, nehme er den Kater eben mit in diese zwiespältige Vergangenheit.
We can use an alcoholic metaphor that would start by a hangover. And so when we go back in time to the drinking part, where people are having fun, you have already the sensation of the hangover.
Und was dann schließlich bleibt vom Kinoerlebnis Tabu, das ist so intensiv und unfassbar wie ein ganz persönlicher Traum. Mit anderen Worten, Kino, wie wir es uns erträumen. Mit Tabus kennt sich übrigens auch jene Schauspielerin aus, die wir als nächstes hören werden. Anna heißt der aktuelle Kinopsychothriller, in dem die Britin Charlotte Rampling eine Frau mit mehreren Gesichtern spielt, unter der Regie ihres eigenen Sohnes Barnaby Southcombe. Ich habe die britische Diva getroffen. Seit ihrer Rolle als KZ-Nazi-Gespielin in Liliana Cavanis Nachtportier von 1974 ist Charlotte Rampling die femme fatale des europäischen Films schlechthin. Ihre Filmfiguren waren fast immer undurchsichtig, attraktiv, aber gefährlich oder gefährdet. So gesehen ist die Rolle der Anna, welche Charlotte Rampling nun unter der Regie ihres Sohnes gespielt hat, tatsächlich eine organische, natürlich wirkende Fortsetzung. Denn diese Anna ist sich ihrer selbst nicht mehr sicher. Sie beginnt zu ahnen, dass möglicherweise sie selber jenen Mord begangen hat, den ihr aktueller Verehrer, ein Polizist, untersucht. Charlotte Rampling sagt, ihr Sohn Barnaby sei wie ein Zirkuskind bei ihr auf den Filmsets aufgewachsen. Er habe schon etliche Jahre als Fernsehproduzent gearbeitet, bevor er merkte, dass seine Mutter wohl geeignet wäre für das Drehbuch, an dem er gerade arbeitete.
It's like something very natural happened when he finally wrote this script. He was working in television. I had no idea that, you know, he was thinking of, he didn't even have any idea he was thinking of working with me. It just so happened that the book he was reading that his producer gave him, he suddenly realized that there was possibly this role for me.
Die Romanvorlage hatte Barnaby Southcombe von einem Produzenten bekommen, und der Verdacht liegt nahe, dass dieser dabei schon an die berühmte Mutter des Sohnes gedacht hatte. Für Rampling aber spielt das keine große Rolle. Denn das Schöne an ihrer Arbeit sei die Vielseitigkeit. Als Schauspielerin müsse sie sich nicht an eine einzige Realität halten, sagt sie.
You can be many, many things in this business. You don't actually have to adopt a reality. You can be very fluid, very changeable.
Als Schauspielerin sei sie permanent im Fluss. Sie verwandle sich in das, was ihr Regisseur von ihr erwarte, Und das habe auch für ihren Sohn Barnaby Gültigkeit, sagt Charlotte Rampling. Ich begebe mich als Anna in seine Welt, in die Welt, die er entwirft.
I will be what my director wants me to be. So however Barnaby decided that he thought he might like to make this world, I will be as his character Anna in this world as he wants me to be, because that's what I do. That's the fascination for me in as an actor with a director. I go into his world, he fashions his world and I become the player in his world.
Eine faszinierende Vorstellung, dass der Sohn seine Mutter inszeniert, jene Frau, die wohl wie kaum ein anderer Mensch zuvor seine eigene Welt geprägt hat. Charlotte Rampling zeigt allerdings wenig Lust, ihre eigenen Rollen zu analysieren. Vielleicht hat sie dafür auch schon zu viele Schmerzensfrauen gespielt. Jede Rolle bleibt in mir drin, die wird man nie mehr ganz los, sagt sie, aber man lerne, sie wie Erinnerungen zu behandeln.
It lingers within you and stays within you, but you learn to just after a while put it away and then it just sort of sits quietly like a memory, like a souvenir and like something that you can bring up when you want to, but you don't necessarily need to anymore when the role is finished and you've put it away and you start to think about other things.
Und nein, sie möchte keine ihrer zahlreichen Erinnerungen missen. Auch die härteren Rollen nicht, die sie gespielt habe. Rollen, so sagt Charlotte Rampling, seien für sie wie Kinder. Sie wolle keine zurückweisen und keine bevorzugen.
I don't want to reject them. They're like children in a way, I wouldn't say, because some people ask me, which role do you like best or which film do you like best? I have no idea, I wouldn't even begin to want to choose.
I, Anna, mit Charlotte Rampling und Gabriel Byrne, läuft jetzt im Kino. Und nun geht es um den neuen Dokumentarfilm des Schweizers Stefan Haupt, Sagrada. Kollegin Jennifer Kakshuri hat darüber mit Brigitte Hering gesprochen.
Seit 1882, das heißt also seit 130 Jahren wird gebaut und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Sagrada Familia in Barcelona ist das größte Kirchenbauprojekt von heute. Der Schweizer Stefan Haupt widmet dem Bau und seiner Geschichte einen Dokumentarfilm. Sagrada el Misteri de la Creación. Brigitte Hering, ist die Arbeit von Stefan Haupt ein klassischer Architekturfilm?
Ja und nein, muss man sagen. Ja, weil es ist natürlich das Porträt eines Bauwerks mit Aufnahmen dieses Bauwerks, dieser Architektur. Und nein, weil es ein ganz besonderes Bauwerk ist, eines, was noch nicht fertig ist. Es ist nicht die Begleitung einer Bauzeit von A bis Z von einem Bauwerk. Und es handelt sich um eine Kathedrale. Stefan Haupt hat einen schönen Begriff gefunden für seinen Film. Er nennt seinen Film eine Biografie dieses Bauwerks, dieser Sagrada Familia.
Dann gehen wir einen Schritt zurück. Was ist denn das Besondere an der Sagrada Familia?
Ja, das ist eine ganz besondere Kathedrale. Die wurde eben, wie Sie schon gesagt haben, 1882 angefangen zu bauen. Und als Baumeister hat man den Architekten Antonio Gaudí gefunden, der ja in Barcelona ganz viele Gebäude gebaut hat. Die Kirche ist eigentlich, die Kathedrale ist ein Anachronismus der heutigen Zeit. Sie passt irgendwie nicht rein. Es ist eine Kathedrale, wie wir sie aus dem Mittelalter kennen. Und das eben in der Jetztzeit. Die Bauzeit dauert über eine Lebenszeit von uns. Und heutige Kirchen werden ja auch schneller gebaut. Also man kennt das eigentlich auch nicht. Und diese Kathedrale eben in Barcelona wird wie früher gestaltet, mit unglaublich opulenten Steinornamenten etc. Es ist ein Wahnsinnsbauwerk. Es ist ein Sakralbau. Und er hat natürlich auch eine spirituelle Bedeutung. Also es ist wirklich eine steingewordene Metapher der Schöpfung. Und zudem, das ist auch noch besonders, sie hat auch noch eine politische Bedeutung, diese Kathedrale. Sie ist auch ein Symbol für den Unabhängigkeitsanspruch der Katalanen. Und sie soll 2026 nach jetzigen Schätzungen dann aufgerichtet sein. Das heißt, der höchste Kirchturm der Welt, der 170 Meter hohe Turm, soll zum 100. Todestag von Antonio Gaudí dann errichtet sein.
Ist denn dieser Dokumentarfilm von Stefan Haupt eine Art Porträt von Antonio Gaudí?
Das ist ein Teil vom Film, aber nicht nur. Also Gaudí wurde 1883 erst als Baumeister genannt. Viele meinen, er habe diese Kirche geplant. Das stimmt nicht. Er ist wahrscheinlich der berühmteste oder sicher der berühmteste und wichtigste Formengeber als Baumeister der Kirche. Aber er starb schon 1926. Er kam übrigens unter das Tram. Der Mann, der die Moderne eigentlich nicht so mochte, ist von ihr überfahren worden. Und 1936 haben spanische Anarchisten seine Werkstatt komplett zerstört. Das heute, es gibt keine Pläne mehr von Gaudí zur Kirche. Das heißt, der Film zeigt auch, dass man nicht nur Gaudí nachbaut, sondern dass es ganz viele Visionen und Menschen sind, die an dem Bauwerk beteiligt sind.
Sie sprechen Menschen an, die beteiligt sind an dem Bauwerk. Erzählt denn der Film auch noch mehr als nur die Baugeschichte dieser Kathedrale?
Ja, der Film ist extrem reichhaltig. Er erzählt ganz viel auch um diese Kirche herum. Tatsächlich eine Biografie, eine Art. Ich habe ihn sehr gern gesehen. Die Personen, die Stefan Haupt in den Film nimmt, sind einerseits Zeitzeugen, die etwas über die Baugeschichte erzählen und so weiter, aber sind eben auch selber ganz spannende Figuren, die porträtiert werden. Zum Beispiel, ich pick jetzt ein Beispiel raus, der japanische Bildhauer Etsuro Soto, der war früher Buddhist, ist als Bildhauer für eine Figurenfassade geholt worden und ist über seine Arbeit an dieser Sagrada Familia konvertiert zum Katholik. Also solche Figuren porträtiert dann dieser Film auch noch. Dann gibt es eben die ganze politische Ebene der Sagrada Familia, die da in Barcelona steht. Eben, ich habe es schon angesprochen, die ist ein Identifikationswerk auch für die Bevölkerung da oder auch ein Hassobjekt, also beides zeigt der Film. Und Stefan Haupt nimmt auch noch eine poetische Ebene mit rein, um den Film von einem reinen Architekturfilm dann auch abzuheben. Die Schweizer Tänzerin Anna Huber betanzt immer wieder die noch unfertigen Räume der Kirche zu den Klängen von Bachs Hammelmesse, die ja auch die Kathedrale der Musik genannt wird, die wiederum, und das ist natürlich wieder der politische Bezug, vom katalanischen Dirigenten Jordi Savall dirigiert wird.
Brigitte Hering zu Sagrada von Stefan Haupt. Die Fragen stellte Jennifer Kakshuri. Vom süßen Kinderstar zur anerkannten Schauspielerin und schließlich Regisseurin. Am letzten Montag, dem 19. November 2012, wurde Jodie Foster 50 Jahre alt. Sie ist und bleibt einer der wenigen Hollywood-Stars ohne Verfalldatum und ohne festgelegtes Repertoire. Von Kinderarbeit zu reden ist vielleicht etwas harsch. Aber Alicia Christian Foster hatte schon in über 50 Filmen mitgespielt, bevor sie zu studieren begann. Sie war Kinderdarstellerin am Fernsehen und in Werbespots und sie skandalisierte die Filmwelt als 13-Jährige, als sie in Martin Scorseses Taxi Driver mit Robert De Niro eine minderjährige Prostituierte spielte. Aber Jodie Fosters Mutter und Managerin Brandy steuerte die Karriere und das Image ihrer Tochter geschickt und vielseitig. So trat der Teenager, der in Los Angeles das Lycée Français besucht hatte, unter anderem auch am französischen Fernsehen auf, schon 1977, als Sängerin.
Je ne sais rien de toi, j'ai le cœur qui bat.
Und schon sehr bald nahm Jodie Foster ihre Karriere auch in die eigenen Hände. Sie suchte herausfordernde Rollen, etwa jene des Vergewaltigungsopfers in The Accused von 1988. Und als sie 1991 den Oscar als FBI-Agentin Clarice Starling in The Silence of the Lambs bekam, bedankte sie sich für die Begeisterung für eine starke feministische Heldin.
Thank you and thank the Academy for embracing such an incredibly strong and beautiful feminist hero.
Schließlich gründete Jodie Foster eine eigene Produktionsfirma und finanziert seither mit ihrer Arbeit als gefragte Schauspielerin ihre eigenen Projekte als Regisseurin und Filmemacherin. Von der Mutter-Sohn-Geschichte Little Man Tate bis zum mutigen und unterschätzten Mel Gibson-Vehikel The Beaver von 2011. 50 Jahre lang ist sich Jodie Foster treu geblieben, indem sie sich und ihre öffentliche Erscheinung stets konsequent weiterentwickelt hat. Und damit ist natürlich auch endgültig klar, wen wir zu Beginn der Rolle in der Tonspur gehört haben. Jodie Foster natürlich in ihrer Paraderolle als FBI-Agentin Clarice Starling im Psychoduell mit dem schrecklichen Hannibal Lecter, gespielt von Anthony Hopkins. In der Szene, die übrigens auch den Titel des Films erklärt, The Silence of the Lambs, zwingt Lecter Clarice dazu, in ein Kindheitstrauma einzutauchen, jenen schrecklichen Tag, als sie auf der heimischen Farm erwachte und die Frühlingslämmer schreien hörte, die geschlachtet wurden. Und später dann eben nicht mehr, bloß noch die Silence of the Lambs. Der Film von Jonathan Demme stammt aus dem Jahr 1991.
It's your turn to tell me, Clarice. You don't have any more vacations to sell. Why did you leave that ranch?
Doctor, we don't have any more time for any of this now.
But we don't reckon time the same way, do we, Clarice? This is all the time you'll ever have.
Later. Now, please, listen to me. We've only got five...
No. I will listen now. After your father's murder, you were orphaned. You were 10 years old. You went to live with cousins on the sheep and horse ranch in Montana. And?
And one morning, I just ran away.
Not just, Clarice. What set you off? You started at what time?
Early. Still dark.
Then something woke you, didn't it? Was it a dream? What was it?
I heard a strange noise.
What was it?
It was screaming.
Und das war es für diese Woche. Danke für Ihr Ohr. Ich hoffe, Sie sind auch in einer Woche wieder dabei und werfen Sie in der Zwischenzeit doch auch mal wieder ein Auge auf sennhausersfilmblog.ch. Danke und auf Wiederhören.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.